Ja, es war vor ziemlich genau 18 Monaten, Januar, Februar 2020, wo Noemi und ich uns nach einer langen Zeit vom Überlegen, vom Beten, vom Hören auf Gott, vom Abwägen entschieden haben, dass wir uns das vorstellen könnten, Lenzburg zu verlassen und hier in die Richtung vom oberen Wienental zu kommen, auf Rheinach. Natürlich immer unter der Voraussetzung, dass auch die Gemeindeleitung hier in Rheinach Interesse hätte an uns und auch Chrischona Schweiz, die Gesamtleitung, das würde sehen. Und ja, das war vor 18 Monaten gewesen. Wer hätte damals gedacht, dass uns solche 18 Monate bevorstehen, wie sie uns jetzt bevorgestanden oder wie sie jetzt hinter uns liegen? Ich muss euch sagen, dass so die letzten Monate, seit eben dann, für mich persönlich eine ziemlich herausfordernde und auch eine anstrengende Zeit war. Weil es ist dann in unserem Umfeld relativ schnell bekannt worden, dass wir gehen zu Lenzburg und die ganze Zeit irgendwo das unter einen Hut zu kriegen, dass wir dort gehen und da ankommen und die Wechsel und alles, was mit dem ja, verbunden war, das war nicht so einfach, das alles unter einen Hut zu kriegen. Und dann war ja da noch Corona. Das kleine Thema, das uns die letzten eineinhalb Jahre irgendwie auf Trab gehalten hat und ja auch in den Kirchen sehr beschäftigt hat. Von Veranstaltungsverbot über Online-Gottesdienst und Livestream und was wir alles gelernt haben in kürzester Zeit in dieser Krise. Auch theologisch ist ja da gross diskutiert worden, was das jetzt bedeutet für uns und so weiter. Und vielleicht geht es dir ein bisschen ähnlich, dass du so auf die letzten eineinhalb Jahre zurückschaust und denkst, nein, das müssen wir nicht unbedingt nochmal haben. Es ist vielleicht auch für dich aus irgendeinem Grund anstrengend gewesen, herausfordernd. Eine schwierige Zeit. Und jetzt so die letzten Tage und Wochen, das fühlt sich für mich innerlich anders an. Es ist wirklich ein Neustart. Also wir sind ja da als Familie und irgendwie ist alles neu. Wir lernen jeden Tag Neues kennen, da in dieser wunderschönen Region. So viele Leute, die wir kennenlernen, jetzt sehe ich euch alle mit Masken, da weiss ich gerade gar nicht mehr, wer ihr seid. Weil ohne Maske geht schon die eine oder andere, weiss ich die Namen schon. Aber es ist alles sehr spannend, das ist alles sehr, es ist eine grosse Freude, oder? Man sagt ja, jedem Anfang liegt ein Zauber inne. Und so als Anfänger fühlt man sich einerseits manchmal ein bisschen überfordert, aber auch viel Freude dabei. Und wir freuen uns auf die Zukunft. Auf das, was wir kommen, auf das, was wir mit euch werden erleben in den nächsten Monaten und Jahren. Und ja, wie gesagt, in den letzten Monaten hat ja auch einiges in der Kirche so ein bisschen durcheinander gewirbelt. Das war vielleicht da bei euch in der Lenzkirche auch so gewesen. Und vielleicht ist der ein oder andere da, der in den letzten Monaten ein bisschen abgehängt hat. Vielleicht abgehängt von den Gottesdiensten hierher gekommen, oder man hat das immer ganz elegant daheim mitverfolgen können. Vielleicht hast du auch ein bisschen von der Gemeinschaft abgehängt, von den Leuten, hast nicht mehr so viel Kontakt gehabt. Vielleicht ist der ein oder andere auch da, der so ein bisschen Krise gehabt hat in diesen letzten Monaten. Eine Krise im Glauben. Und gerade wenn du ein bisschen zu diesen Leuten gehörst, werde ich dich einladen, dass du das, was vielleicht war in diesen letzten Monaten, wirklich kannst hinter dir lassen und sagen, ja, ich lasse mich wieder neu ein auf Gott. Ich lasse mich wieder neu ein auf die Kirche. Ich lasse mich wieder neu ein auf die Leute, die da sind. Und dass wir ja, mit einer neuen Zuversicht auch in die Zukunft gehen können. Und ich habe gedacht, wir starten gerade mit einer Predigtreihe, mit dem Titel «Zukunft von der Kirche» oder «Kirche von der Zukunft». Man kann es drehen, wie man es will. Und wenn ich von Kirche rede, ist mir wichtig zu betonen, meine ich nicht primär jetzt nur ein Gebäude oder nur den Gottesdienst oder nur Anlässe. Ich meine mit Kirche so die grossfamilienähnliche Gemeinschaft von jung und alt, von völlig unterschiedlichen Menschen, von irgendwoher, die miteinander unterwegs sind und sagen, ja, wir versuchen Jesus nachzufolgen in unserer Zeit und an dem Ort, wo wir jetzt sind. Und das machen wir in der Kraft vom Heiligen Geist und wir versuchen, eine Gegenkultur zu sein, da wo wir sind, eine Gegenkultur, die prägt ist von dieser selbstlosen Liebe Gottes. Das ist ungefähr das, was ich unter Kirche verstehe. Und noch ein Satz zum Begriff Zukunft. Wenn ich von Zukunft rede, dann meine ich nicht, dass was in der Vergangenheit war, einfach alles schlecht ist. Überhaupt nicht. Ich weiss, dass ich hier in der Lenzkirche auf ein super Fundament weiter aufbauen darf. Ein Fundament, wo ihr alle Teil sind davon und wo vor mir schon Generationen aufgebaut haben. Ich selber komme aus einer regelrechten Dynastie von Predigern bei Chrischona. Mein Vater war Prediger bei Chrischona, mein Grossvater, mein Urgroßvater. Also ich stehe auf den Schultern von denen, die vor mir schon gebaut haben. Und da machen wir weiter. Aber jede Generation, jede neue Generation hat wieder den Auftrag, für seine Zeit zu überlegen, wie wollen wir Kirche leben in unserer Zeit. Welche Formen, welche Ausdrücke braucht es vielleicht auch, damit wir wieder Kirche sein für eine neue Generation und dürfen die beste Nachricht, die gute Nachricht von Jesus in die Welt rausbringen. Und darum wird es in den nächsten Wochen nicht primär um Formen gehen, so von Kirche, sondern es ist mehr so ein Rauszoomen und die grösseren Zusammenhänge anschauen. Auch darüber nachzudenken, was sind Werte, die könnten in Zukunft wichtig sein für die Kirche. Was könnten auch praktische Umsetzungen sein, die wichtig sind für die Kirche von der Zukunft oder dass wir eine Zukunft haben als Kirche. Und darum werde ich heute über Wertschätzung statt Gleichgültigkeit reden. Und ich werde heute und am nächsten Sonntag über das Kapitel 12 aus dem Römerbrief reden. Ich habe so den Eindruck, dass wir in einer Zeit leben, wo vor lauter Toleranz ganz viel Gleichgültigkeit Einzug gehalten hat in unsere Beziehungen. Wir packen ganz viel so unter das Deckmäntel, ja, hey, das muss für dich okay sein und stimmen und so. Aber ich glaube, dahinter steckt auch ganz viel Gleichgültigkeit und Lieblosigkeit. Und Wertschätzung, das ist für mich, unter dem verstehe ich, das Gegenteil von Gleichgültigkeit. Und darum werde ich einsteigen. Ich habe drei Punkte für euch dabei, dass wir erstens einmal Gott wieder ganz neu lernen zu schätzen. Dann, dass wir lernen, uns selber wieder ganz neu zu schätzen. Und natürlich auch die anderen, die hier mit uns unterwegs sind. Ich lese den Vers nochmal, Römer 12, Vers 1, dort heisst es: Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Das ist der Paulus. Und der Paulus hat so Fähigkeiten, können in einem Satz etwas zusammenfassen, wo er vorher kapitellang darüber geredet hat. Und der Begriff, den er hier braucht, Gottes Erbarmen, ist eine Zusammenfassung von Kapitel 1 bis 8 vom Römerbrief. Vielleicht hast du den Römerbrief schon mal gelesen und denkst, boah, das ist mega lang. Sonst kannst du einfach sagen, okay, es geht um Gottes Erbarmen. Also ja, da kannst du so ein bisschen sagen, dass du rauskommst. In diesen Kapitel 1 bis 8, dort legt der Paulus voller Leidenschaft und in aller Länge dar, wie Gott durch sein Volk Israel eingegriffen hat in dieser Welt und dann insbesondere durch seinen Sohn, durch den Messias, Jesus Christus, und wie er mit dem Eingreifen die Menschen gerettet hat, dich und mich gerettet hat, aber auch die ganze Schöpfung, die ganze Natur will retten. Also es geht in diesen 8 Kapiteln vom Römerbrief am Anfang ums Eingreifen von Gott, um sein Erbarmen. Der Paulus zeigt auf, dass Gott der ist, der den ersten Schritt gemacht hat. Nicht Menschen sind auf die Suche gegangen nach Gott, sondern Gott hat den ersten Schritt auf Menschen zugemacht. Das ist das Erbarmen von Gott. Und Wertschätzung in der Kirche, und ich glaube, ist für die Zukunft ganz wichtig, bedeutet zuerst einmal, dass wir das Erbarmen von Gott ganz neu schätzen. Dass wir Gott ganz neu schätzen und das, was er für uns da hat. Dass wir den Wert in dem Innen sehen, dass Gott Erbarmen hat mit uns. Dass er uns entgegenkommt. Nicht, dass wir die grosse Anstrengung auf ihn zu gemacht haben. Ein anderes Wort, das man brauchen kann für Gottes Erbarmen, ist eben die gute Nachricht, die Gott hat für uns. Wird an anderen Stellen oft gebraucht. Und wir alle, egal, ob wir uns Christen nennen oder nicht, egal, ob wir schon lange in der Kirche sind oder nicht, wir alle brauchen gute Nachricht. Immer wieder. Ich glaube, jeden Tag, mindestens jede Woche, brauchen wir gute Nachrichten in unserem Leben. Egal, wo dass wir unterwegs sind mit Gott. Der Tim Keller, ein Theologe und Pastor aus den USA, hat mal Folgendes gesagt. Er hat gesagt, die gute Nachricht ist nicht das ABC vom Glauben, sondern das A bis Z. Und er wollte mit dem sagen, Christen formulieren es manchmal so, dass sie sagen, ja, weißt du, die Jesus noch nicht kennen, die brauchen das Evangelium und dann kommen sie zum Glauben. Es klingt so wie, gute Nachrichten sind so Basics, ABC, so die ersten Schritte im Glauben. Aber er sagt da, die gute Nachricht ist für unser ganzes Leben gedacht, für alle Bereiche von unserem Leben. Die Idee ist, dass Gottes Erbarmen, dass die gute Nachricht vom Eingreifen Gottes in dieser Welt anfängt, alle Bereiche von unserem Leben zu berühren und mit der Zeit auch zu verändern. Gute Nachricht ist nicht nur etwas, das die brauchen, die Jesus noch nicht kennen, sondern gute Nachricht ist etwas, das wir alle brauchen. Ob wir Jesus schon kennen oder noch nicht kennen oder nicht so genau wissen, ob wir ihn kennen, wir alle brauchen täglich gute Nachricht. Und die Gefahr ist jetzt ein bisschen, dass wir Gott gegenüber gleichgültig werden können. Entweder, weil wir sagen, ja, das mit dem Gott, das ist, boah, wer weiß das schon so genau? Ich weiß, kann man ja gar nicht so viel sagen. Es kann sein, dass wir darum Gott gegenüber gleichgültig sind. Aber es kann auch passieren, dass wir das Gefühl haben, wir kennen Gott. Wir wissen ja, was in der Bibel steht. Ja, das mit Jesus und so, das haben wir langsam drin und so. Paulus kennen wir auch noch. Und dann haben wir manchmal das Gefühl, wir wissen alles über Gott. Und dann kann auch eine gewisse Gleichgültigkeit in unser Leben hineinkommen, wo wir nicht mehr suchen, wo wir nicht mehr fasziniert sind, wo wir nicht mehr interessiert sind an dem, was Gott für eine Botschaft hat für uns, was er für gute Nachricht hat für uns, jeden Tag wieder neu. Und darum lade ich uns ein, dass wir ganz neu Gott die Wertschätzung zeigen, ganz neu entdecken, was Gott für einen Wert hat in unserem Leben. Und das machen wir einerseits, indem wir die Nähe zu Gott suchen, indem wir in seinem Wort lesen, ganz besonders indem wir die Evangelien lesen. Das über Jesus, das ist pure gute Nachricht. Und das sollen wir und können wir immer wieder lesen. Aber Wertschätzung bedeutet auch, dass wir regelmässig in Gottesdienst kommen. Weil da geht es auch um gute Nachricht. Da geht es darum, dass wir Gott wertschätzen, anbeten, ehren. Und meine Absicht als Pastor, wenn ich predige, ist, dass ich jeden Sonntag euch gute Nachricht weitergebe. Und zwar ist mein Traum, ist, dass die gute Nachricht nicht nur gute Nachricht ist für Christen oder nicht nur gute Nachricht für Nicht-Christen, sondern für alle Menschen. Weil das ist das, was uns alle verbindet. Wir sind alle Menschen. Und der Paulus, der geht dann noch einen Schritt weiter und sagt, dass wir die Wertschätzung Gott gegenüber nicht nur zeigen, wenn wir uns mit seinem Wort beschäftigen oder wenn wir über das Erbarmen von ihm nachdenken, sondern auch, wenn wir uns gemeinsam, für da ist eben das Wort Geschwister, wenn wir uns gemeinsam auf den Weg machen, unser Leben ganz auf Gott auszurichten. Und das zeigt sich insbesondere an einem neuen Denken. Das ist der Vers 2, das heisst, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken. Damit ihr verändert werden und beurteilt könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Ein Leben mit Jesus bedeutet nicht primär, dass wir es einfach fertig bringen, nicht mehr zu viel Sündig im Leben. Es bedeutet auch nicht primär, dass wir dann, wenn wir mal tot sind, in den Himmel kommen. Sondern das Leben mit Jesus bedeutet, dass wir hier auf dieser Welt eine völlig neue Sicht bekommen von dem, was um uns herum passiert. Dass wir eine neue Sicht auf die Realität dieser Welt bekommen. Und dass wir eine neue Sicht darauf bekommen, was es bedeutet, Mensch sein. Wie sich Gott das gedacht hat, echt Mensch sein. Und Jesus hat ganz viel von dem predigt, wo Jesus auf die Welt gekommen ist, hat er gesagt, ich bringe das Reich von Gott mit. Und das Reich von Gott tut den Wert dieser Welt auf den Kopf stellen. Man kann ganz viel von dem lesen in der Bergpredigt. Ich hoffe, dass ich dann demnächst bald einmal auch über die Bergpredigt predigen kann. Und ein wichtiger Maßstab in dieser Welt ist, ich sage dem mal, der Ich-Zuerst-Reflex. Kennt ihr den? Jede Situation, in die wir reinkommen, ist das reflexartig in uns drin, dass wir denken, stimmt es für mich? Manchmal merken wir es gar nicht, aber es läuft ganz schnell in uns ab. Stimmt es für mich? Fühle ich mich wohl? Wie bin ich unterwegs? Schauen mich die Leute an? Komme ich genug Anerkennung über oder nicht? Ganz schnell kommt der Ich-Zuerst-Reflex. Und Jesus hat so einen anderen radikalen Ansatz gehabt. Er hat zum Beispiel eingeladen und gesagt, hebt die andere Wange an. Das ist nicht Ich-Zuerst-Reflex. Er hat gesagt, gehen die zweite Meile. Das ist auch nicht der Ich-Zuerst-Reflex. Oder ein anderes Beispiel. In unserer Welt, der Maßstab in dieser Welt ist, dass die erfolgreich sind und die auch viel Geld haben, als die angeschaut sind, die glücklich sind und die erfolgreich sind. Daran streben ganz viele in dieser Welt. Im Reich von Gott, Jesus sagt, die sind glücklich. Die können sich glücklich schätzen, die traurig sind. Sogar die dürfen sich glücklich schätzen, die ungerecht behandelt werden, weil sie werden das Reich Gottes erleben. Das sind Maßstäbe, die auf den Kopf gestellt werden. Und für die Kirche von der Zukunft und damit die Kirche auch die Zukunft hat, ist es wichtig, dass wir Gott ganz neu wertschätzen, aber dass wir auch ganz neu die umgekehrten Werte vom Reich Gottes, die neuen Maßstäbe, lernen, in unseren Alltag ganz praktisch einzubauen und umzusetzen. Das zeigt sich eben an unserer Beziehung zu Gott, dass wir dieser Priorität geben. Aber es zeigt sich auch ganz praktisch in unserem Alltag. Was ist das, was uns Priorität ist? Was ist das, was uns wichtig ist? Was ist das, was wir an erster Stelle stellen? Weil dort sieht man ganz viel davon, was wir im Leben wertschätzen. Was uns im Leben wichtig ist. Ob wir Gott wertschätzen oder vielleicht etwas ganz anderes. Ja, das ist mal das Erste. Eine Kirche von der Zukunft hat eine hohe Wertschätzung für das Erbarmen von Gott. Aber das Zweite, was Paulus hier auch sagt, ist, dass es auch darum geht, uns selber ganz neu zu schätzen. Den Wert von uns selber wert zu schätzen. Paulus schreibt dann im nächsten Vers, Vers 3, ich rufe daher aufgrund der Vollmacht, die Gott mir in seiner Gnade gegeben hat. Das ist ein langer Satz, um zu sagen, hey, ich will euch etwas ins Leben reinreden. Jeden einzelnen von euch zu nüchterner Selbsteinschätzung. Das finde ich ganz einen guten Ausdruck. Da könnt ihr euch merken, keiner soll mehr von sich halten, als angemessen ist. Maßstab für die richtige Selbsteinschätzung ist der Glaube, den Gott jedem in einem bestimmten Maß zugeteilt hat. Ja, die Voraussetzung, dass so eine grossfamilienähnliche Gemeinschaft wie in einer Kirche möglich ist, eine wichtige Voraussetzung ist Demut. Gut, das ist jetzt so ein Thema, da schaltet es bei euch vielleicht allen gerade ab, wenn man von Demut redet. Ich will einfach etwas sagen. Demut ist vielleicht nicht das, was du unter Demut verstehst. Es hat mal einer gesagt, Demut bedeutet nicht, dass wir schlecht über uns denken, sondern dass wir ein bisschen weniger an uns denken. Versteht ihr den Unterschied? Demut ist nicht, dass wir schlecht über uns denken, sondern dass wir ein bisschen weniger an uns denken. Jetzt, das klingt gut, ist aber sau schwer, oder? Ich meine, wer schafft das schon, von sich aus weniger an sich selber zu denken? Ich habe vorhin geredet von dem Ich-Zuerst-Reflex. Der ist so tief in uns drin. Da können wir nicht einfach so abschalten. Jetzt glaube ich aber, dass Demut dann besser gelingen kann, wenn wir uns selber gut kennen. Und der Paulus braucht eben da den guten Begriff von der nüchternen Selbsteinschätzung. Es ist wichtig zu wissen, wie wir so in unserer Persönlichkeit gestrickt sind. Es ist wichtig zu wissen, was wir können, aber es ist auch mega wichtig zu wissen, was wir nicht können. Jemand hat mal gesagt, du kannst dich freuen über alles, was du nicht kannst. Weil das heisst, in diesem Bereich hast du keine Verantwortung. Ich bin zum Beispiel ein lausiger Handwerker. Und darum, in diesem Bereich habe ich keinen Anspruch an mich. Und auch mein Umfeld hat keinen Anspruch an mich. Frag mal meine Frau. Meine Frau hat keinen Anspruch an mich, wenn es um handwerkliche Fähigkeiten geht. Und das ist eine grosse Entlastung für mich. Dann muss ich in diesem Bereich nicht viel bringen und muss auch kein schlechtes Gewissen haben, wenn ich dort lausig bin. Und es ist wichtig zu wissen, wo dass wir gut sind, aber wo dass wir auch nicht so gut sind. In den letzten Jahren als Pastor habe ich auch ganz viel darüber gelernt, wie ich so als Mensch innerlich, wie meine Persönlichkeit gestrickt ist. Zum Beispiel habe ich herausgefunden, dass ich ziemlich introvertiert bin. Das bedeutet jetzt nicht, dass ich nicht gerne da auf der Bühne stehe und predige. Es bedeutet auch nicht, dass ich sehr gerne Leute kennenlerne und dass wir uns freuen auf alle Einladungen von euch, die noch kommen. Klammerbemerkung. Aber was es bedeutet und was ich herausgefunden habe in den letzten Jahren, ist, dass ich meine Energieressourcen am besten dann wieder auffülle, wenn ich für mich allein bin oder in kleinen Gemeinschaften, nicht in der ganz grossen Gruppe. Sondern Sonntagmorgen wie heute, ich liebe es und ich tue gerne predigen, aber ich bin am Schluss von dem Morgen nudelfertig und durch. Ich bin dann nicht voller neuer Energie, aber das habe ich einfach mal lernen. Ich habe auch herausgefunden, dass ich viel Zeit draussen verbringen muss, dass ich mich bewegen muss. Weil ich als Pastor hocke mir echt viel so im Büro und da brauche ich Ausgleich. Darum gehe ich sehr gerne joggen. Ich gehe gerne laufen, spazieren. Meine Predigten entstehen am besten, wenn ich irgendwo rumlaufe. Wenn ich das vorrede und mir überlege. Also wenn ich mal nicht im Büro bin, denke ich nicht, ich möchte einfach nichts. Sondern bin ich entweder am Joggen oder am Spazieren und meine Predigt vorbereiten. Gut. Ich meinte, dass es in Zukunft noch wichtiger wird sein, dass Kirchen, dass Christen anderen Menschen helfen, eine nüchterne Selbsteinschätzung von sich zu entwickeln und ein Ja zu haben zu sich selber. Zu dem, wie Gott mich geschaffen hat, wie er mich innerlich auch gemacht hat, wie er meine Persönlichkeit gestrickt hat. Und wenn wir ein Ja haben zu uns selber, dann fällt es uns auch einfacher, glaube ich, nicht so viel an uns selber zu denken. Und das ist per Definition dann Demut. Und ich glaube, gerade in der heutigen Zeit ist es wichtig, dass wir eine gesunde Selbsteinschätzung lernen. Gerade wir jungen Menschen. Wir leben so in einer Zeit, wo uns Filme und Serien und Medien ja immer wieder irgendwo suggerieren, dass wir jede Art von Leben auswählen können. Und theoretisch steht einem als junger Mensch ja wirklich jeder erdenkliche Weg offen. Nur ist es eine Lüge zu denken, dass ich jeden von diesen einzelnen Wegen auch wirklich gehen kann. Erstens mal zeitlich liegt das gar nicht drin. Und auch auf unseren Begabungen. Und darum ist es wichtig zu wissen, was hat Gott in mich hineingelegt. Und das zu schätzen. Und unsere Stärken zu entwickeln. Und nicht immer über dem traurig sein, wo wir vielleicht nicht so gut drin sind, wo wir jetzt vielleicht noch verpasst haben, wo wir allenfalls auch noch hätten können machen. Sondern der Weg, wo wir gehen, die Fähigkeit, die Gott in uns hineingelegt hat, das mit Überzeugung und einem grossen Ja zu uns selber zu machen. Und wenn wir uns selber schätzen und so wie Gott uns geschaffen hat, dann ist das auch gerade wieder eine grosse Wertschätzung von unserem Schöpfer, von Gott. Ja, das sind einmal die ersten zwei gewesen. Gott wertschätzen, mich selber wertschätzen und dann geht es noch als drittes darum, die anderen wertschätzen. Der Paulus redet im ersten Vers eben von den Geschwistern. Und er braucht das Bild von einer Grossfamilie. Das, was uns verbindet als Christen, ist nicht, dass wir politisch alle die gleiche Meinung haben. Ist auch nicht, dass wir alle aus der gleichen sozialen Schicht kommen. Ist nicht einmal, dass wir alle die gleiche Kultur haben oder Herkunft. Sondern was uns verbindet, ist, dass wir Teil sind von einer weltweiten, übrigens Grossfamilie. Und von dem redet Paulus in den Kapitel 9 bis 11, auch noch im Römerbrief. Und der zeigt darauf, was Gott für eine faszinierende Idee hatte, wo er gesagt hat, aus dem jüdischen Volk und den nicht-jüdischen Gläubigen soll ein neues Volk werden. Eine neue Grossfamilie. Das ist eine verrückte Idee von Gott und es funktioniert auch nur so halbwegs, aber die Idee ist genial. Die Idee davon, dass wir Grossfamilie sind, mit all denen, die an Jesus glauben, auf dieser Welt. Das ist das eine Bild. Nachher braucht der Paulus noch ein Bild, das eigentlich noch näher geht. Also es geht einem fast ein bisschen gar näher. Nämlich, er bezeichnet die Gläubigen, die Kirche, auch noch als Körper. das ist dann schon sehr nah verbunden miteinander. Das geht fast nicht näher. Er sagt dann in Vers 4 und 5, es ist wie bei unserem Körper. Er besteht aus ganz vielen Körperteilen, die einen einzigen Leib bilden und von denen doch jeder seine besondere Aufgabe hat. Genauso sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, durch unsere Verbindung mit Christus ein Leib. Und wie die Glieder unseres Körpers sind wir einer auf den anderen angewiesen. Also, ihr wisst alle, oder? Der Ellbogen ist nicht ein Auge. Das ist relativ offensichtlich. Und trotzdem ist natürlich der Ellbogen auf das Auge angewiesen und das Auge auf den Ellbogen. Habt ihr euch schon mal den Ellbogen angeschlagen und denkt, leck, was ist mit meinem Auge los? Nicht einmal checken, dass irgendetwas im Weg ist. Und wenn das Auge etwas packen will oder etwas will, dann braucht es den Arm und es braucht einen beweglichen Ellbogen, dass er das Ding nehmen kann. Und genau so ist es in der Kirche. Wir sind aufeinander angewiesen. Und darum habe ich vorher gesagt, es ist so wichtig, dass wir unsere Schwächen, dass wir unsere Stärken kennen, aber auch, dass wir unsere Schwächen kennen. Und dass wir die auch mal sagen. Da sind wir Männer jetzt nicht so mega die Hirsche drin. Also ich weiss nicht, wie es im oberen Wienental ist. Aber du musst dir das folgendermaßen vorstellen. Wenn du irgendwo nicht so stark bist, wenn du irgendwo eine Schwäche hast, kann das der Ort sein, wo der andere seine Stärke zeigen kann. Und wo der andere vielleicht seine Schwäche hat, ist dort, wo du deine Stärke einbringen kannst. Und wenn wir lernen, die verschiedenen Stärken miteinander ins Spiel zu bringen, dann gibt das eine Dynamik, dann gibt das einen Impuls, der eine Kraft entwickelt, die noch viel grösser wird als das, was ich und vielleicht mein einter Kollege oder meine Ehefrau oder so könnten zusammen bewirken. Das ist die Idee von einem Körper. Und ich will noch zwei Bereiche betonen, wo ich glaube, wird in Zukunft wichtig sein, dass wir ganz viel Wertschätzung für andere haben. Und die zwei Bereiche, es gibt noch viele andere, aber einfach mal zwei, sind Generationen und sind Geistesgaben, habe ich das Gefühl. Ich meinte, dass Kirche von der Zukunft oder dass Kirche überhaupt Zukunft hat, muss es eine Kirche von allen Generationen sein. Von jung bis alt, von sehr jung bis sehr alt. So wie es da zu Reinach schon gelebt wird. Und das soll noch weitergehen. Generationen brauchen einander. Die Jüngeren sind auf die Älteren angewiesen und die Älteren sind auf die Jüngeren angewiesen. Da können wir jetzt ganz viel darüber sagen, ich habe keine Zeit. Ich werde dann vielleicht einmal mehr über das sagen. Und genau so, glaube ich, ist es bei den geistlichen Gaben. Weil der Paulus nach dem Vers 5 zählt er noch verschiedene Gaben auf. Er redet von prophetischem Reden, er redet von praktischem Dienen, er redet vom Lehren, er redet von der Seelsorge. Und die Zukunft der Kirche ist, dass wir diesen verschiedenen Gaben Raum geben. Und dass die verschiedenen Gaben eingebracht werden können. Und dass wir keine Berührungsängste haben vor diesen verschiedenen geistlichen Gaben. Und dass wir die Kraft von diesen Gaben, dass wir diesen Raum geben in unserem Miteinander. Jetzt, das war jetzt vielleicht alles noch ein bisschen da oben, ein bisschen theoretisch. Wertschätzung leben fängt ganz einfach damit an, dass wir anderen danken, dass wir andere wertschätzen für das, was sie tun. Das Kleine, das Grosse, das Auffällige, das Unauffällige. Ich habe in Lenzburg den Spruch gelernt, nichts gesagt ist genug gelobt. Kennt ihr den da? Ich hoffe es nicht. Ich hoffe, das ist nur in Lenzburg so manchmal gesagt worden. Nichts gesagt ist genug gelobt. Wir können das anders machen. Lasst uns eine Gemeinschaft sein, die einander sagt, was wir gut gemacht haben, die einander lobt, die einander Danke sagt, die einander ermutigt. Das ist ein kleiner erster Schritt zu grosser Wertschätzung. Ich möchte abschliessen mit dem Hinweis auf Jesus. Im Johannes 13, Vers 1, dort heisst es über Jesus, oder hat Jesus gesagt, oder es heisst über ihn, darum gab er denen, die in der Welt zu ihm gehörten und die er immer geliebt hatte, jetzt den vollkommensten Beweis seiner Liebe. Den vollkommensten Beweis seiner Liebe. Das war, bevor er sich auf den Weg ans Kreuz gemacht hat. Und der Punkt hier ist, dass Gott jeden von uns, jeder Einzelne, der da sitzt, jeder Einzelne, der zulässt auf irgendeine Art, so sehr schätzt, den Wert in jedem Einzelnen von uns so deutlich sieht, egal was wir gemacht haben, egal wo wir herkommen. Er sieht den Wert in uns, dass er bereit war, seinen Sohn auf die Welt zu schicken. Dass er bereit war, dass sein Sohn Jesus Christus den Weg ans Kreuz gegangen ist, für dich und für mich gestorben ist. Und das Böse überwunden hat, den Tod überwunden hat, den Sieg vom Leben errungen hat, den Sieg von der Liebe errungen hat. Und die Kirche von der Zukunft ist prägt von dieser selbstlosen Liebe. Und die Kirche hat Zukunft, wenn diese Liebe unser Miteinander prägt. Immer mehr. Und ich werde dir einfach die Fragen mitgeben, die ich heute so ein bisschen aufgeworfen habe. Wo kämpfst du vielleicht gerade mit Gleichgültigkeit in deinem Leben? Wo kämpfst du vielleicht mit einer Gleichgültigkeit Gott gegenüber? Und du kannst das gar nicht mehr so dich freuen oder staunen darüber, was Gott für ein Erbarmen hat. Was er für dich und für mich da hat. Vielleicht hast du aber auch so ein bisschen Gleichgültigkeit dir selber gegenüber. Weil du nicht wirklich ein Ja hast zu dir und wie du gewickelt bist innerlich und was du kannst und was du nicht kannst. Vielleicht hast du aber auch ein bisschen Gleichgültigkeit den anderen gegenüber. Und du siehst gar nicht mehr, was für eine Ergänzung das ist, dass du nicht allein auf dieser Welt bist, sondern dass du umgeben bist von ganz vielen wunderbaren Menschen. Und wenn wir jetzt nochmal ein Lied singen, lade ich dich ein, dass du den Heiligen Geist fragst, wo dass er dir jetzt gerade einen Impuls geben will bei diesem Thema. Wo dass es für dich dran ist, einen Schritt zu tun von der Wertschätzung. Vielleicht ganz neu auf Gott zu. Vielleicht ganz neu auf dich selber zu. Vielleicht ganz neu auf andere zu. Verstehen? Wir haben es im Moment sehr einfach. Wir lernen euch alle kennen und wir kennen euch nicht. Und wir finden euch alle toll. Und wir haben noch mit niemandem Streit. Und wir haben noch niemandem ein Vorurteil gegenüber. Und ich dachte, das wäre so schön, wenn wir das beibehalten könnten. Ich weiss, es wird einmal anders sein. Es wird auch die Momente geben, wo ich euch enttäuschen werde. Und vielleicht der eine oder andere wird auch mich mal enttäuschen. Aber man weiss es nicht so genau. Wo will der Heilige Geist dir heute etwas aufs Herz legen? Wo du vielleicht ganz praktisch kannst angehen. Wo du vielleicht auch in eine ganz neue Freiheit kannst reinkommen, weil du wieder ganz neu entdeckst, hey, ich bin so beschenkt. Ganz neu schätzt, was Gott für dich da hat. Ich könnte noch beten. Vater im Himmel, es ist so gut, dass wir dich kennen dürfen. Und wir können gar nicht anfangen, darüber zu staunen, was du alles für uns da hast. Danke für dein Erbarmen. Danke, dass du uns immer wieder entgegenkommst. Egal, wo wir stehen. Danke, dass du immer wieder gute Nachricht hast für uns. In unser Leben hinein, in alle möglichen Situationen hinein, willst du gute Nachricht hineinreden. Und Jesus, danke, dass wir nicht allein sind auf dieser Welt, sondern dass wir einander haben. Und schenke uns ganz neu eine Wertschätzung füreinander. Und auch für uns selber. Weil du hast jeden von uns einzigartig gemacht. Und jeder von uns hat einen einzigartigen Beitrag zu leisten. Zu dieser Sache, die wir Kirche nennen. Zu dieser Gemeinschaft. Und das wünschen wir uns. Dass wir eine Kirche sind von der Zukunft. Und dass die Kirche Zukunft hat. Und dass noch so viel geschehen darf. Hier an diesem Ort und in diesem Tal. Dass noch so viele Menschen deine Liebe dürfen ganz neu entdecken. Das wünschen wir uns und das beten wir in deinem Namen, Jesus. Amen.